Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Hallo zusammen. Freue mich sehr, dass die ersten beiden Folgen von Sprenger spricht, Hashtag Media and Sports, so gut angekommen sind. Nach zweimal Fernsehen gibt es diesmal einen Gast, den kennt ihr zwar auch aus dem TV, der war schließlich oft genug beim Doppelpass bei Sky 90 oder auch im Haussender der ARD respektive dem Ableger, langsam, Phoenix zu sehen. Ihr kennt die Stimme aus dem Radio, Sven Pistor.
Ja, hallo, grüß dich.
Spätestens jetzt, wenn ihr gehört habt, wisst ihr, ach, das ist Liga Live, das ist Samstagnachmittag in der ARD-Bundesliga-Konferenz. Das ist aber auch der Mann, und darüber wollen wir im ersten Teil reden, der euch und uns während der Europameisterschaften in sämtlichen Hörfunkanstalten auf den neuesten Stand bringt, was die Mannschaft betrifft. Sven, habe ich immer zum falschen Zeitpunkt gehört oder warum höre ich dich nicht?
Ja, wahrscheinlich hast du zum falschen Zeitpunkt gehört. Also das ist in der Tat so, dass ich hier sitze in Herzogenaurach und die ARD hat ja ganz viele verschiedene Landesrundfunkanstalten mit ihren verschiedenen Wellen und die wollen natürlich auch exklusiv über das, was hier passiert in Herzogenaurach berichten. Also das reicht von 1 Live oder Enjoy, also Jugendwellen oder das Ding beim SWR über SWR 3, WDR 2, NDR 2, das sind so die breiten, großen Magazinwellen, bis hin zum Deutschlandfunk, RBB Info, also im Prinzip die gesamte Spannbreite. Und du musst dir das so vorstellen, ich sitze hier mit drei anderen Kolleginnen und Kollegen und wir haben verschiedene Schichten. Das musst du dir morgens so vorstellen, wir fangen um 5.30 Uhr an und in 6-Minuten-Slots kommen nacheinander die jeweiligen Anstalten und sprechen über die Regenbogen-Kapitänsbinde, über die Mannschaft, die auf einmal die Wandergitarre für sich entdeckt und WhatsApp singt, aber auch natürlich über sportliche Aspekte wird gesprochen. Also im Prinzip die ganze Spannbreite und das ist ein sehr cooler, abwechslungsreicher Job, muss ich echt sagen.
Aber das, also ich bin ja WDR2-Hörer hier in Köln. Wann habe ich dich hier immer verpasst? Also ich bin ja so ein Morgenshörer beispielsweise. Oder gibt es so gewisse Zeiten oder habt ihr dann Schichtplan eine Woche so, eine Woche so, eine Woche so?
Ja, genau. Also das ist so. Wir teilen uns auf. Du kannst ja nicht hier 35 Tage die Frühschicht durchziehen. Da fällst du irgendwann mal vom Hocker. Also alle 5 Tage wechseln wir so ein bisschen uns durch. Und bei WDR 2 beispielsweise, das wundert mich, dass du mich da noch nicht gehört hast. Du weißt, da gibt es auch das Tippspiel Alle gegen Pistor, wo über 60.000 jetzt bei der Euro auch mitmachen. Ich hatte vorher gedacht, oh Mann, ey, haben die Leute überhaupt Bock auf Fußball jetzt? Aber die sind da irgendwie ganz heiß drauf. Also eigentlich müsstest du mich bei WDR 2 hören. Vielleicht musst du noch mal gucken, ob es tatsächlich WDR 2 ist.
Naja, es war bisher immer auf dem Weg morgen zum Sport. Normal, wenn ich morgen zum Sport fahre, höre ich dich. Aber wahrscheinlich darfst du dann in Herzogenaurach später. Wenn du sagst, diese 6-Minuten-Slots, wie sieht das aus? Bist du dann 10.03 Uhr spricht dann der RBB mit dir und 10.10 Uhr spricht dann 1 Live mit dir? Oder?
Ja, genau. Also du teilst dir die Uhr auf in eben 10 verschiedene Zeiten, also immer 6-Minuten-Slots. Und ich sag mal, wenn Deutschland am Abend vorher gespielt hat, dann ist der nächste Morgen durchgebucht. Dann geht das tatsächlich von einer Anstalt zur nächsten. Wir haben wunderbare Technikerinnen und Techniker hier, die uns das jeweils aufschalten mit den jeweiligen Schalträumen. Und dann erreichen wir natürlich darüber echt sehr viele Leute. Also ich meine, SWR 3 oder WDR 2 am Morgen, das sind ja 1,5 bis 2 Millionen pro Anstalt. Und wenn du jetzt die Uhr weiterrechnest, sind wir da schon echt Multiplikatoren, was das Radio betrifft. Und das ist auch cool. Also das merke ich schon. Das ist auch witzig. Und vor allem diese unterschiedlichen Herangehensweisen an Themen. Ich meine, du bist ja auch Journalist. Das ist ja irgendwie, ich finde das für mich fast immer so eine Fortbildungsveranstaltung, weil ich natürlich so viele verschiedene Herangehensweisen immer wieder kennenlerne bei diesen Großveranstaltungen. Ich mache das seit der WM in Brasilien 2014, was ja auch keine ganz so schlechte Story war. Und das ist für mich immer wieder echt herausfordernd. Vor allem, wenn es natürlich auch so ein bisschen komplexer wird. Ich finde diese Thematik rund um die Münchner Arena und den Regenbogenfarben hat ja ganz viele gesellschaftspolitische Dimensionen. Da verlässt der Sport sein ureigenstes Feld und da wird es natürlich auch herausfordernd.
Das heißt jetzt, der 1Live-Moderator fragt dich anders als jetzt Marlies Schaum im Mittagsmagazin von WDR 2 beispielsweise.
Ja, genau. Also das ist einfach so. Das ist ja so, dass man das Programm natürlich nach der eigenen Philosophie ausrichtet. Und die von beispielsweise 1Live ist natürlich eine andere als die von WDR 2, angefangen bei der Musikfarbe, beim Alter der Moderatorinnen, bei der Auswahl der Themen. Das ist so grundsätzlich einfach etwas anderes. Aber manchmal auch total identisch. Also nach dem Deutschlandspiel merke ich, hey, da wollen alle wissen, ey, was ist denn der Gosens für ein Typ und warum klappt das jetzt auf einmal und hat Yogi es jetzt allen gezeigt? Da ist es im Prinzip egal, ob man bei 1Live ist oder WDR 5, dann geht es doch wirklich fachlich zu und um den Sport. Aber gerade bei diesem besprochenen Thema mit dieser Regenbogenfarben-Thematik in der Münchner Arena, das habe ich extrem erlebt, wie das dann so auseinandergeht in der Herangehensweise an das Thema.
Inwiefern?
Ja, die Fragen tauchen dann ganz anders. Also in die Tiefe beispielsweise, wo es darum geht, warum eigentlich dieser Protest, wie formiert der sich, wie ist der Stadtrat da in München zusammengestellt? Dann ist die Frage, ja okay, da hat der Oberbürgermeister das eben eingereicht und dann wird auch noch irgendwie je nachdem nachgefragt, was der Hintergrund in Ungarn ist, weshalb jetzt dieser Protest und dieser Fall ist ja anders zu bewerten als die Regenbogen-Kapitänsbinde, was ja auch nicht direkt ersichtlich ist. Das sind ja zwei grundsätzlich verschiedene Dinge und bei der einen Welle muss man diese Unterschiede herausarbeiten, bei der anderen, was ich auch nachvollziehen kann, versucht man das so verständlich und einfach wie möglich rüberzubringen.
Das Erzählen ist das eine, das Wissen das andere. Wann hast du Zeit, denn auch noch das Wissen zu erweitern?
Ja, das wirst du ja kennen, allein schon von der Fußball-Bundesliga auch. Das ist ja nicht mehr so, dass man an einem Bundesliga-Samstag um 11 Uhr in die Redaktion kommt und sagt, jetzt mache ich Hausaufgaben für die Sendung, sondern man verfolgt einfach tagtäglich das Geschehen, hat seine Quellen, hat Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich unterhält und muss einfach versuchen, so viel wie möglich aufzuschnappen. Und vor allem zu verifizieren. Also es gibt ja auch so ein Beispiel, ganz aktuell, Müller am Knie verletzt, Kapselverletzung. Da gibt es eine Quelle und die behauptet das und vom DFB wird dementsprechend gar nichts gesagt, ob der jetzt eingesetzt werden kann oder nicht. Dann ist das für mich erstmal die Behauptung einer Quelle und für mich dann noch nichts, was ich in irgendeiner Form aufgreifen würde. Da gibt es so eine Art Zwei-Quellen-Prinzip, dann wird es übereinstimmender Medienbericht und da muss man der Sache nachgehen. Das ist halt ja, dieses journalistische Arbeiten und da versuchen wir wirklich so sauber wie möglich zu sein, weil das ist so einer meiner Leitfäden, was ich sage, muss stimmen. Und das ist ja manchmal in diesem Medienbusiness nicht ganz einfach geworden, wo zum Teil natürlich erstmal Behauptungen oder Vermutungen auf einmal zu übereinstimmenden Medienberichten werden und am Ende entpuppt sich das Ganze als Falschmeldung. Und in die Falle möchte ich nicht tappen. Und an der Stelle wird es natürlich schon kompliziert, vor allem vor dem Hintergrund, dass man natürlich hier seine Kontaktmöglichkeiten hat, aber die sind natürlich sehr reglementiert mit der Mannschaft, hat natürlich auch Corona-Gründe. Also das Arbeiten ist schon komplex geworden in der Beziehung. Aber ich versuche, oder wir versuchen, das ist unsere Agenda, erst Dinge zu behaupten oder zu melden, wenn wir wissen, dass das stimmt.
Dann lass uns mal bei dem Thema bleiben. Kurzer Einstub. Ich möchte ja in Media and Sports auch immer so ein bisschen hinter die Kulissen blicken und den ZuhörerInnen, ob jung oder alt, auch so ein bisschen Einblicke geben, dass sie mitbekommen, wie da so gearbeitet wird. Also jetzt kommt zum Beispiel, wir können die Quelle ja nennen, die Bild-Zeitung haut jetzt raus, Müller verletzt. So, dann ist eine Quelle die Bild-Zeitung. Witzigerweise die nächste Quelle ist dann die Sportbild, ist derselbe Sums, klar. Aber dann hast du schon zwei. Was machst du dann? Wen rufst du dann an? So, Thomas Müller wird ein bisschen schwierig sein.
Ich denke da erstmal nicht schlecht über Kolleginnen oder Kollegen. Ich will da überhaupt kein Bildbashing.
Nein, das war jetzt auch nicht so gemeint. Die Bild-Zeitung, dann, müssen wir ehrlich sagen, ja, ist ja absolut, im Sport immer weit vorn.
Exakt. Also. Und dann nimmt man das natürlich erstmal auch ernst. Aber das ist ja dann noch nicht bestätigt. Genauso wie jetzt schon die von zwei, ich weiß gar nicht, wer das war, die Behauptung gestern Abend aufpoppte. Wir müssen wissen, wir sind zwei Tage vor dem Spiel gegen München für alle, die das später hören. Und es ist noch nicht klar und noch nicht von der UEFA bestätigt, ob jetzt die Münchner Arena in den Länderfarben und einheitlich, so wie die UEFA es für gewöhnlich macht, erleuchtet sein wird oder ob tatsächlich dem Antrag nachgegangen wird, das Ganze in Regenbogenfarben beleuchten zu lassen. Da gibt es von der UEFA noch gar keine Meldung oder keine Bestätigung oder wie auch immer. Aber schon gibt es aber zwei Artikel im Internet und man ist natürlich dann versucht zu sagen, ja, es stimmt, so wird es bestimmt sein und dann wird aus einer Vermutung eine Meldung. Und das ist genau diese gefährliche Stelle und da muss man natürlich an der Position, wo ich sitze, vielleicht in Gesprächen mit Radiosendern, die dann sagen, ja, hier steht die Behauptung, bla bla bla, muss man das einordnen, muss man sagen, wir wissen es noch nicht. Es gibt noch nicht da eine offizielle Bestätigung und das, finde ich, ist wichtig, dass man ein bisschen Orientierung bietet und dass man sich verlassen kann auf sein Medium, weil ich finde Falschmeldungen wirklich peinlich, das muss ich sagen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwelche Medienanstalten nicht mag oder irgendwie da schlecht drüber rede. Ganz im Gegenteil, ich finde sogar, dass das Boulevard seine Funktion hat, definitiv. Ne? Die Frage ist nur, was ist man selber, wie definiert man sich selber? Und da komme ich zu einer anderen Haltung, glaube ich, zu dem Ganzen.
Inwiefern hat das Internet jetzt auch deine Arbeit als Radiojournalist verändert?
Es ist natürlich viel schneller geworden. Wichtige Quelle für uns ist auch, sind die sozialen Netzwerke, keine Frage. Also man muss einfach gucken, was postet die Nationalmannschaft bei Instagram. Und da gibt es natürlich richtige Schätze, die man heben kann. Wie zum Beispiel die Boygroup, die sich da mit der Western-Gitarre hinsetzt. Ich spiele übrigens selber Gitarre und muss zu dem Punkt kommen, ich weiß, dass Kevin Volland derjenige ist, der am besten spielen kann. Aber da sitzt eben auch ein Joe Kimmich, der dann auch mit der Gitarre spielt. Und das hätten wir nicht, wenn es nicht Instagram gäbe. Das heißt, die Palette ist viel, viel breiter geworden und das Tempo viel höher. Und da muss man einfach wirklich alle Antennen hochfahren und trotzdem so einen inneren Kompass haben. Was ist jetzt wirklich relevant, ne? Und was nicht. Also es ist schon echt recht komplex geworden. Es hat sich verändert. Früher war es so, da bist du in die Redaktion gefahren und hast erstmal geguckt, was steht denn heute in der Zeitung. Und ich bin jetzt nie Blattmacher gewesen, aber so wie ich das jetzt kennengelernt habe, müssen die natürlich vor allem ihre Online-Angebote füttern und am Ende steht dann die Printausgabe, weil natürlich die Zeitung vom Morgen, ich liebe Zeitung lesen am Morgen, ich liebe auch dieses Haptische, ich finde das wunderbar, aber das ist natürlich immer der Kram von gestern Abend und der ist schon furchtbar alt und das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als mal die Zeit zu haben, im Urlaub in Ruhe eine Süddeutsche zu lesen und sie fast auszulesen. Ich habe es noch nie geschafft in meinem Leben, aber das sind natürlich die großartigen Tage und dann bin ich unbedingt Printmann und finde es herrlich, dass es eben auch noch Zeitungen gibt.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich wollte auf den Punkt hinaus, ich durfte ja auch einmal 2006 tatsächlich fürs Radio arbeiten. Die WM.
Ehrlich? Cool.
Ja. Überragend. Ich hatte also es war ein Vergnügen. Auch ein großes Dankeschön an die ARD-Kollegen und Kolleginnen damals, die mir sehr geholfen haben, weil als Fernsehschnuckel, ich hatte natürlich keine Ahnung und durfte für diesen Verbund der privaten Radiosender arbeiten. 2006 war letztlich bei Spielen, die hätte ich nie gesehen, wenn ich da nicht bei Premiere raus gewesen wäre. Überragend. Aber ich stand natürlich da immer mit meinem Gerät und wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann hat mir die Frau von Edgar Endres, die auch, das gab immer so eine Clique, Nationalmannschaftsklique.
Absolut.
Die haben mir dann super geholfen und auch geschnitten. Das war wirklich schön. Was nur 2006 halt auch noch war, da war ich damals der Erste, der mitgekriegt hat, dass Ballack beim Training fehlte und ich war eine Minute später im Radio. Das ist ja heute fast nie mehr möglich, weil es wird sofort getwittert und so weiter und so fort. Darauf wollte ich noch so ein bisschen hinaus. Inwiefern
ich hatte letztens auch ein mega Erlebnis. Also warum ich meine, ich liebe Radio. Ich liebe es wirklich und ich kann dir auch sagen, warum. Weil es so, ich finde es so unprätentiös und so ursprünglich und so echt. Und du bist im Live-Moment am Mikrofon. Bist du einfach da, präsent, also nichts, das dich ablenkt. Und das, finde ich, ist schon eine wunderbare Gelegenheit, eigentlich ja zu Leuten nach Hause zu kommen. Ich glaube, wenn man das so als Host macht und seine seine Rolle vielleicht auch so begreift, dass man sagt, ich lasse das zu, dass ich jetzt hier der Sven bin. Dann sagen die Leute irgendwann, die lassen dich rein und sagen, ey, der Sven ist jetzt bei uns. Du wirst irgendwann mal so Teil von beispielsweise der Lebenswirklichkeit am Samstagnachmittag. Und letztens, da dachte ich echt, wie geil ist das denn? Da war gerade der VfL Bochum gerade aufgestiegen. Und dann sagt mir ein Techniker, du, da ist jetzt hier, während die erste Musik nach dem vollzogenen Aufstieg lief, du, da ist jetzt hier der Grönemeyer in der Leitung, willst du mal mit dem sprechen? Ich so, wie, ja, klar, schalt so auf. Und dann ich so, ja, hallo, Pistor hier? Ja, ja, Grönemeyer hier, wir wollen ja sprechen. Und dann, verstehst du, was ich meine? Dann habe ich eine Musik danach, bevor er irgendwen angerufen hat, ruft mich Herbert Grönemeyer aus Berlin an und wir können dann natürlich irgendwie auf WDR 2, ich meine, da kommt er ja her, da wird er, glaube ich, noch mal eine Ecke mehr geliebt als in ganz Deutschland sowieso, weil er einfach einer aus dem Ruhrgebiet ist. Da kann ich mit dem direkt danach über den Aufstieg des VfL Bochum und seine Feierlichkeit reden und dachte mir, ey, wie geil ist das denn? Das war eigentlich so, ich hätte auch eine Fungi Prosciutto bestellen können und mit dem Pizzataxi sprechen können. Das war wirklich so, das war von Mensch zu Mensch und das liebe ich am Radio. Ne? Also ich meine, wenn ich so eine riesen Showtreppe baue und Publikum habe und Licht, und dann bleibt der Star in seiner Rolle. Da war es aber eben so der Anruf und er sagt, ja, ich muss gleich auch meine ganzen Kumpels anrufen, die auch VfL Bochum-Fans sind, aber du warst der Erste, den ich angerufen habe. Dachte ich, Alter, mit dir spricht gerade Herbert Grönemeyer hier, was ist denn hier los? Ne? Und das ist etwas, wo ich denke, ich meine, das haben wir auch nicht jeden Tag, aber das ist so ein Cinderella-Moment, wo ich einfach Radio liebe. Und ich glaube, dass das dann auch ankommt. Und das generiert in mir echt so eine große Freude, ja, und Dankbarkeit den Leuten auf die Weise irgendwie nah zu sein, weil irgendwie Radio ein schon sehr intimes und aktuelles Medium ist.
Ich transferiere das jetzt mal in Podcast. Bin ja jetzt Podcast-Neuling. Also wenn du das gerade mal ein halbes Jahr machst, dann ist das ja auch noch was anderes. Und habe jetzt auch festgestellt, ob jetzt bei Books and Sports, wo wir jetzt am Freitag zum Beispiel eine faszinierende Ausgabe haben mit beim Radio, dachte ich mir, gibt es eine Rosper-Taste. Aber das nur nebenbei.
Ich habe hier keine, Entschuldigung.
Wo wir eine faszinierende Ausgabe haben mit dem Bestseller-Autor die Akte Adenauer. Und der redet halt auch mit einem österreichischen Fitnesspapst und mit einer TV-Journalistin. Und du merkst diese Intimität jetzt gerade auch. Ich habe am Anfang gedacht, Mensch, das ist schwierig. Wie willst du mit drei Leuten sprechen? Du siehst sie nicht, die nonverbale Kommunikation, so dieser Blick, der fehlt ja. Ach, jetzt möchte der was sagen, jetzt möchte der was sagen. Mittlerweile genieße ich das und ich habe den Eindruck, es wird auch viel mehr gesprochen und viel mehr gesagt. Weniger geredet als im Fernsehen, sondern tatsächlich mehr gesagt.
Ich finde ja auch dieses Thema Podcast total interessant. Ich habe einen, der heißt Einfach Fußball. Und da spreche ich mit Persönlichkeiten aus dem Fußballgeschäft oder ehemaligen, also von Horst Köppel über Toni Schumacher bis hin zu Christoph Kramer, alle möglichen, oder Philipp Köster. Und das ist so etwa eine Dreiviertelstunde lang. Ich merke, dass man einfach Zeit hat. Zeit hat, und ich glaube, wenn derjenige, mit dem du sprichst, merkt, dass du dich A, auf den vorbereitet hast und du so als Mensch zu Mensch sprichst und vielleicht auch abseitige Themen anschneidest, dann verlassen die so ihre normale Interviewroutine und man setzt eigentlich prominente Menschen in einen neuen Zusammenhang. Das finde ich ist eigentlich immer spannend, wenn also Podcasts es schafft, mir irgendwie einen Menschen in einen neuen Rahmen zu setzen. Ich das Altbekannte vielleicht höre, wenn ich es hören will, aber auch neue Dinge erfahre. Stichwort Herbert Grönemeyer, es gibt einen überragenden Podcast, finde ich, vom Zeit Online und Zeit Magazin, Alles gesagt. Und da gibt es die Grönemeyer-Folge oder alle möglichen anderen, die da gesprochen haben. Und der, mit dem du sprichst, beendet das Gespräch, indem er ein Wort benutzt, das abrupt den Podcast beendet. Und das Gespräch mit Grönemeyer dauert, glaube ich, 4 Stunden oder so, weil er einfach Bock hat, mit den Jungs zu quatschen. Und da erfahre ich in dem Podcast, dass er Oldtimer liebt oder Autos und großer Fan von Alfa Romeo ist und das dann auch erzählt, warum. Und das ist ja etwas Neues und da wird Podcast total spannend und ich glaube, dass man in diesem Rahmen, wo man sich einfach die Zeit lässt, auch zu solchen Punkten kommt. Und das ist für mich auch total spannend, in meinem Podcast genau diese Stellen zu entdecken. Also beispielsweise die Folge mit Horst Köppel, da bin ich hingefahren, natürlich wollte ich mit ihm über Gladbach sprechen, über seine 5 Meisterschaften und so, aber fast am interessantesten fand ich dann die Geschichte von ihm mit Helmut Schön, dass der eigentlich keine Chance hatte bei Helmut Schön, weil der den mal nachgemacht hat vor Journalisten, so auf Sächsisch, und da hat es eben der Schön mitbekommen und hat den dann daheim angerufen und wollte ihn zur Rede stellen, und Horst Köppel dachte, da wäre einer, der irgendwie Telefonverarschung macht und sich als Helmut Schön ausgibt, und dann rief der Schön dreimal an, bis Horst Köppel erst begriff, dass der tatsächlich dran war, und da sagte Schön zu ihm, du bist ein frecher Bub, dass du mich nachmachst, und dann hatte der fortan keine Chance mehr in der Nationalmannschaft. Und das sind ja so die Geschichten, glaube ich, die so authentisch sind, so unverfälscht, und das lieben Leute auch an diesem Medium Podcast, weil das so echt ist, ne? Und deswegen glaube ich, das hat auch eine große Zukunft. Auch da gibt es wahrscheinlich Qualitätsunterschiede. Man kann nicht einfach drauf losreden. Auch Podcast bedeutet sich vorbereiten. Ich glaube, das verändert sich jetzt gerade auch ein bisschen. Aber es ist ein mega spannendes Feld. Das finde ich auch.
Nur manchmal ist die Vorbereitung dann obsolet, wenn der Gast ins Plaudern kommt. Vorm ersten Break, deine spontane Assoziation, wenn du das Wort Werbung hörst.
Okay. Kann unterhaltsam sein. Und manchmal denke ich, hey, guter Moment, um noch einen Kaffee zu machen.
In diesem Sinne. Sven Pistor hat die Latte gerade hochgelegt, nach dem Motto, was er alles über Herbert Grönemeyer erfahren hat bei der Zeit. Ich möchte ja auch, dass wir hier alles Mögliche erfahren. Stell mir einfach nur mal diesen Raum vor. Ist das ein Großraumbüro? Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt im Stadion, trotz Glasscheiben hin oder her, höre ich ja auch gerne mal den Nachbarkollegen. Bei dir höre ich jetzt keinen. Schlafen die anderen alle noch? Oder macht ihr tatsächlich, einer sitzt da 6 Stunden und dann kommt der nächste?
Also ich bin jetzt gerade in meinem Zimmer hier im Hotel. Ja, das Bett ist noch nicht gemacht, aber gleich gehe ich zum Frühstücksraum und dann geht es später in die Mittelschicht. Ja. Wir haben eine relativ kleine Sprecherkabine, hat auch akustische Gründe. Also je größer der Raum, desto schwieriger die Akustik. Und da haben wir verschiedene Monitore, also natürlich verfolgen wir alles, was wir verfolgen können an rollenden Bällen, aber auch wir haben natürlich den DFB-Kanal auf für die täglichen Pressekonferenzen, die Trainingsbilder, man darf ja eine Viertelstunde am Anfang beim Training immer dabei sein und das wird auch angeboten, das sind natürlich Quellen, die wir nutzen. Und da haben wir unsere Headsets und unsere Unterlagen und die Computer. Und dann wird in diesen Raum immer wieder das nächste Gespräch aufgeschaltet. Das ist im Prinzip ein Container, in dem wir da sitzen. Und in der Frühschicht arbeiten wir parallel, weil so viele Anfragen sind. Also nach dem Spiel gegen Frankreich hatten wir morgens allein, ich glaube, 45 Gespräche. Das ist allein nicht zu schaffen. Da haben wir 2 Parallelschichten. Und da sitzen wir in Containern nebeneinander und das Ganze wird dann bei einem Ü-Wagen, der da steht, in die jeweiligen Anstalten transferiert. Und dann kann man halt von Slot zu Slot die Anstalten wechseln. Aber man bleibt da sitzen und da arbeitet man und kann O-Töne einspielen. Und ja, das ist so die Arbeitsweise.
Mit wie vielen Leuten seid ihr jetzt vor Ort, also nur der ARD-Hörfunk?
Ich kann dir sagen, dass wir ein Nationalmannschaftsteam haben, das schon lange so zusammenarbeitet. Das sind 4 oder 5 Journalisten, die da arbeiten mit den verschiedenen Schwerpunkten am Tag, mit den Aufgabenstellungen, die es da gibt. Und dann gibt es 2 zuständige Redakteure, eine Redakteurin, einen Redakteur, und wir auf der Talkleitung arbeiten insgesamt zu 4, weil wir montags bis samstags 4 Schichten haben und sonntags 3 Schichten. Also wir sind hier wirklich jeden Tag im Einsatz. Es ist nicht so, dass wir Wechseltage hätten, dass wir einen Tag arbeiten müssen und den anderen Tag nicht, sondern bei uns geht das durch.
Wie weit ist die nächste Toilette weg?
Gutes Thema. Sehr gutes Thema, weil die ist relativ weit weg und Hashtag Corona, das ist sehr kompliziert. In den ersten Tagen haben wir hier so einen Tracer bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das unter Datenschutzbedingungen korrekt war, wo also auf diesem Gebiet, auf dem wir waren, das war ja Adidas-Gebiet, jederzeit zu Orten waren. Und dann müssen wir jeden Tag den Test machen, bekommen ein Bändchen und nur mit diesem Bändchen kann ich ins Media Center gehen und da ist die Toilette. Das ist tricky. Ich habe es aber immer geschafft, das Bändchen zur rechten Zeit zu haben, aber es wurde ein, zwei Mal ein bisschen enger.
Das heißt, du guckst genau auf die Uhr und sagst, boah, jetzt habe ich 5 Minuten Zeit. Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ja, ich in irgendeinem Stadion neu bin, das Erste, was ich gucke, ist, wo ist die Toilette?
Es ist genau so. Ich meine, ich bewundere ja auch Leute, die, was weiß ich, bei der Tour de France oder so stundenlang in ihren Kabinen sitzen. Ich möchte euch jetzt hier Geschichten ersparen, aber ich habe mir auch sagen lassen, dass die dann einfach in ihrer Kabine bleiben und dann Flaschen auch da haben, die dann gefüllt werden. So ist es bei mir nicht. Ich habe es immer geschafft.
Lass uns mal bei Hashtag Corona bleiben. Du bist ja auch Freiberufler, ne? Das heißt, wie sehr hat dich jetzt zum Beispiel Corona betroffen? Und wenn du sagst, wir arbeiten hier rund um die Uhr durch, die Euro fiel letztes Jahr flach, aber es fiel ja noch einiges mehr flach. Wie sehr hat dich das jetzt gerade auch als Freiberufler getroffen?
Ja, erstmal als Mensch hat es mich betroffen vor allem. Ne? Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, die sind in der 4. und 7. Klasse. Der Kleine kommt jetzt in die weiterführende Schule. Und ich glaube, Corona hat bei allen Spuren hinterlassen. Also ich komme gleich natürlich zu dem, was du wissen willst in puncto Arbeit. Aber ich finde, da fängt es erstmal an bei der Arbeitsorganisation, bei der Lebensorganisation. Meine Frau arbeitet ja auch, ist Lehrerin, arbeitet derzeit nicht, aber schreibt Schulbücher. Und die muss ja auch ihre Arbeit erledigen. Und das war natürlich eine wirkliche Mehrbelastung und ist es auch. Da hat Corona seine Spuren schon hinterlassen. Ich hatte keine schlechte Zeit, nicht falsch verstehen, aber es war unglaublich anstrengend, das muss man sagen. Es gab ja nie wirklich so eine Off-Zeit, dass man mal irgendwie sagt, ach Schatz, komm, wir fahren jetzt mal 3 Tage nach Amsterdam oder so. Sowas gab es einfach in letzter Zeit überhaupt gar nicht mehr. Und das hat natürlich Auswirkungen auf alle Bereiche und nicht zuletzt auch auf die Arbeit. Ich glaube, wir im Sportjournalismus oder im Fußballbereich waren da natürlich in einer Position, wo ich natürlich nachvollziehen kann, wenn Leute sagen, ey, das ist aber sehr privilegiert, dass es da unter diesen Bedingungen irgendwie weiterging. Während andere Kulturbereiche komplett darben. Ich bin ja auch so, ich habe ein Bühnenprogramm und musste da ein Jahr jetzt einfach abschreiben. Da fand nichts statt und da sind ja Leute wirklich massiv betroffen. Das heißt also, mein Bereich Fußballberichterstattung, der hat ja fortbestanden und so bin ich gut über die Runden gekommen. Aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und ich möchte mich an diesen Zustand mit Stadien ohne Fans überhaupt nicht gewöhnen. Es ist schon echt eine sehr, sehr anstrengende Zeit und ich hoffe mal, dass wir bald auf diese Zeit zurückschauen und wissen, dass es irgendwie abgehakt ist.
Lass uns nochmal aufs Homeoffice zurückkommen. Also ich war eben schon mal beim Sport morgens, wenn ich zum Sport fahre, 6:30, höre ich euch ja auch oft im Morgenmagazin. Das wird wahrscheinlich auch von zu Hause produziert, irgendwie aus dem Kellerstudio.
Ja, also in der Regel jetzt unter Corona-Bedingungen sowieso, dass wir da sind wir ja klar in der Pflicht auch ganz klar diese Regeln alle einzuhalten, was wir natürlich auch machen. So, ich finde, bei Corona hat der Vorsichtige immer recht und so machen wir das genau.
Nur, wie kriegst du das denn hin? Eben auch mit den Kindern. Wir kennen alle die Bilder. Ich meine, gut, Radio ist dann zum Glück noch ein bisschen was anderes, wenn die Kinder dann plötzlich hinter dir auftauchen und dir die Hasenohren aufsetzen. Das sieht dann das wenigstens gar nicht.
Es ist mir seinerzeit mal, da hatte ich meine Anlage im Keller und da war mein älterer Sohn, der war da vielleicht 3 oder so und früher habe ich noch über Formel 1 auch berichtet und hatte zwar unten ein Gerät, so eine Sprechstelle, sagen wir es mal so, im Keller. Und auf einmal mitten im Gespräch, ich weiß gar nicht, mit wem ich da gesprochen habe, kommt da mein Sohn und ich meine, ich spreche da irgendwie mit meinem Billigregal im Keller und er guckt mich an und kommt, umarmt mein Bein, während ich da ein Formel 1 Gespräch halte. Da wirst du natürlich völlig verrückt. So haben wir das nicht. Ich habe zum Glück, haben wir ein kleines Büro angemietet, 2 Häuser weiter. Das heißt, wir gehen wirklich dann sozusagen zur Arbeit und dann sind wir auch ungestört.
Und dann nachmittags musst du, gut, ich meine, wenn es jetzt erst in die 5. Klasse geht, dann kommst du wahrscheinlich auch noch mit Mathe. Aber wenn es dann die 7. oder 8. geht, wird es dann schwierig?
Ja, absolut. Also ich bin ja auch bei unregelmäßigen Verben bei Französisch raus gewesen und habe irgendwie mir mein Abi zurechtgebaut. Also mein Lebenslauf ist ja ein Zickzackkurs. Aber ich habe mein Abi irgendwie gebastelt und wenn ich jetzt so meine Jungs sehe, denke ich, um Gottes Willen, ich will euch nie meine Zeugnisse zeigen. Die machen das wirklich gut, aber sind halt auch Jungs. Da muss man natürlich auch hinterher sein. Aber ich glaube, das nennt man dann Family Life. Also ich finde das ja großartig. Ich finde sogar, ehrlich gesagt, also Kinder oder die Freunde von meinen Söhnen, ich finde die so, ja, die sind noch so überraschend und so unverfälscht. Also ich finde es einfach, es ist ein total cooles Alter. Ich bin total gerne Vater. Das ziehe ich auch inhaltlich totale Inspiration raus, weil die sind ja auch noch so begeisterungsfähig. Was ich so feststelle, Leute meines Alters, so mit Ende 40, bin jetzt 49, die haben sich so oft so komplett eingerichtet in ihrem Leben, in ihrer Sichtweise, Dinge irgendwie zu sehen oder zu machen. Das finde ich oft total langweilig. Und wenn ich dann mit einem, was weiß ich, 13-, 14-Jährigen über was weiß ich spreche, dann wird es auf einmal sehr, sehr interessant, zum Teil radikal und ich muss Dinge überprüfen. Also ich bin da total begeistert von.
Geht mir ähnlich, Sprache ist im Wandel, Gendersternchen hin oder her, aber andere Dinge, ich tue mich immer noch schwer.
Wie siehst du das mit den Gendersternchen? Findest du es, ich bin hier, heute Abend geht's und wir freuen uns auf die ReporterInnen oder was? Wie würdest du es sprechen?
Ich krieg's tatsächlich mittlerweile hin mit ReporterInnen, also tue mich tatsächlich nicht so schwer. Finde es manchmal noch gewöhnungsbedürftig. Es spart natürlich auch Zeit, Reporter und ReporterInnen ist natürlich schon länger als ReporterInnen, oder?
Ja, ich weiß nicht, also ich finde, es ist eine total wichtige Stelle und da kann man sehr schnell sehr falsch verstanden werden. Ich finde ja den Sprachgebrauch, den alltäglichen Sprachgebrauch, der ist für mich in der Regel das Kriterium.
Ja, aber wandelt sich nicht Sprache auch eben durch das, was ich zum Beispiel im Radio höre oder was ich im Fernsehen höre oder was die Kinder sagen, wobei jetzt die Jugendlichen finden, also wenn ich für meine Kinder sprechen darf, die finden dieses Gendern ziemlich albern.
Ich habe da keine wirkliche Positionierung zu. Also wenn ich meinem persönlichen Sprachgebrauch folge, verzichte ich eher auf innen. Also wenn ich so abends mit Freundinnen und Freunden am Tisch sitze und spreche, dann ist das ja mein Sprachgebrauch und dem folge ich in der Regel.
Lasst uns nochmal bei den Kindern bleiben. Sportreporter, gerade auch in Sachen Fußball, hat natürlich einen großen Nachteil. Samstag, Sonntag, das wissen auch die Leute hier im Rheinland ganz besonders, da bist du von 14 Uhr bis 20 Uhr teilweise weg. Also weg von zu Hause, du bist im Radio. Jetzt ist das ja gerade Wochenende auch für die Kinder, wenn dann jetzt auch mal Homeschooling vorbei ist, dann sind sie halt eben auch in der Woche weg und hängen nicht die ganze Zeit zu Hause und du siehst sie nicht die ganze Zeit. Und dann ausgerechnet am Wochenende ist der Papa weg. Wie belastend was A für die Kinder und B auch für dich selber vielleicht?
Ich habe ja keinen 9-to-5-Job Montag bis Freitag, sondern bin da natürlich sehr viel zu Hause und auch zu Hause gewesen. Ich habe 0,0 das Gefühl, dass ich irgendeine Phase verpasst habe bei meinen Kindern. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich war derjenige, eigentlich der einzige Mann in allen Krabbelgruppen oder Kinderschwimmgruppen. Ich war dann immer so der Hartz-IV-Papa, der eben Zeit hat, ja. Und ich fand das cool, also am Wochenende, die kennen es halt nicht anders. Meine Frau hat mich auch so kennengelernt, da war ich schon Sportjournalist und es geht ja vor allem um den Samstag, das ist ja, also ich meine, seit 20 Jahren bin ich samstags halt da bei WDR 2 und moderiere Liga Live. Das finde ich aber jetzt nicht groß problematisch. Natürlich verpasst man manchmal Familienfeiern oder hilft Freunden nicht beim Umzug, was ein Riesenvorteil ist. Ich kann immer sagen, ey, tut mir leid. ich kann leider nicht. Ich habe nichts verpasst. Also ich sitze jetzt hier auch nicht irgendwie in Herzogenaurach und denke, Mensch, ey, mein Leben ist verwirkt, der Sport, ich habe alles dem untergeordnet und jetzt ist die UEFA so undankbar und hat dieses Sponsoren-Line-up und das entwickelt sich alles in die falsche Richtung und ich bin dann enttäuscht vom Fußball gar nicht. Also Family first, hundertprozentig und ich habe nichts verpasst und meine Güte, also wenn ich dann samstags arbeite, dann bin ich aber auch um 6:30 zu Hause und vorher frühstücken wir alle und montags bis freitags bin ich eben derjenige, der dann mittags kocht, ob es schmeckt oder nicht, aber dann bin ich halt auch da. Von daher, andere müssen auch arbeiten. Bei mir war es halt immer eher die Arbeit am Wochenende, aber da gilt mein Dank auch meiner Frau, die das natürlich so ermöglicht und wir haben da ein sehr schönes harmonisches Miteinander. Und nö, ich glaube auch, dass meine Kinder schon auch davon profitieren, dass die eine ist eher so auf der, ich sag mal, Beamtenschiene und Dinge sind in einer ganz klaren Struktur. Ich bin da vielleicht so eher so das freie Radikal und vielleicht lernen sie so das Leben kennen, dass irgendwie von bis eben Dinge so stattfinden. Also ich glaube, die Dinge ergänzen sich ganz gut.
Ich war dafür halt nur einmal auf dem Fußballplatz sonntags, weil es irgendwie nie ging. Das meinte ich jetzt. Oder die Kinder irgendwie zu einem Übernachtungsfest fahren.
Ach so. Ja, wir haben aber ständig bei uns die Jungs und Mädels, die dann bei uns pennen. Und dann ist das so, weißt du, dann komme ich eben um 6:30 nach Hause und dann gucken wir eben alle zusammen Popcorn, weil fressenderweise Indiana Jones und ich lerne auch die Freunde dann kennen. Und dann ist da eben Homekino. Das machen wir schon.
Und Fußball spielen die Kinder nicht? Also so.
Nee, spielen sie nicht. Also der Jüngere spielt American Football. Das ist so sein Ding, das er jetzt für sich entdeckt hat. Und der Ältere probiert alles Mögliche aus. Also fährt Mountainbike und macht alles Mögliche. Aber Fußball, beide nicht.
Hat das was mit Papa zu tun?
Ich konnte es ja auch nicht. Nein, ich habe total gerne Fußball gespielt. Aber die Jungs haben dem eine Chance gegeben, dem Spiel, aber fanden das irgendwie nicht so. Also sie verfolgen Fußball total, finden Fußball auch interessant, aber so Fußballverein, das war nicht so deren Ding. Dann habe ich gedacht, warum nicht? Also dann macht er was anderes, kein Problem.
Wie groß ist dann auch gerade da der Vorteil, wenn du mit deinen beiden Jungs einkaufen gehst, irgendwo hingehst und dich so lange keiner erkennt, bis du Mund aufmachst?
Ja, das ist ja, mich erkennt ja sowieso keine Sau, was ja völlig in Ordnung ist. Also, und wenn es dann so ist, dann ist es in der Regel völlig angenehm. Also, das spielt keine große Rolle. Ich lege da aber ehrlich gesagt auch keinen großen Wert drauf. Also, ich finde, je normaler und je entspannter, desto besser und so lebe ich das auch. Also das ist gar kein großes Thema.
Ja, aber wenn du jetzt denselben Job im Fernsehen machen würdest, dann wärst du bei jedem Essen und was weiß ich wo, wäre einer da und würde dann mit der Handykamera und jeder Kram ging dann viral und dann heißt es, guck mal da, WDR-Star schiebt sich die Pommes falsch rum rein oder was weiß ich, um es jetzt mal auf eine Kleinigkeit runterzubrechen. Also insofern kannst du das dann sogar eher genießen oder auch wertschätzen?
Definitiv, mir tun Leute, die wirklich prominent und bekannt sind, tun mir oft leid. Also ich habe 10 Jahre lang Michael Schumacher begleiten dürfen und es war ja egal, wo auf der Welt der war. Eigentlich nur in der Schweiz und in den USA haben sie ihn in Ruhe gelassen, weil das in der Schweiz so ist und in den USA kannte ihn keiner. Und da hat er sich pudelwohl gefühlt. Wann immer er in Brasilien auftauchte, in China, in Deutschland, wo auch immer, wurde er nur belagert. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, also ist ja ganz klar, dass du dich dann einmaust und abhaust und damit nichts zu tun haben willst, weil das dann einfach too much war. Und das tut mir dann immer leid für die Leute. Und ich sag mal, das ist der Vorteil beim Radio, dass du da über die Stimme arbeitest. Und ich bin ja fernab davon, in irgendeiner Form in so eine Richtung zu gehen oder danach zu streben. Hab ich auch kein großes Interesse dran, muss ich sagen. Also ich mache die Sache, weil mir die Sache Spaß macht. Und wenn die Konsequenz davon ist, dass mir dann Leute im Ort erzählen, Mensch Sven, ich habe dich gehört, irgendwie war ja echt nett mit dem Toni Schumacher und so, dann ist das auch wunderbar. Aber dann trinke ich trotzdem das zweite Bier mit denen auch und dann sind die entspannt und sagen, er ist ja doch einer von uns. Und so ist das. Das ist doch, wenn du 3-4 Mal wohin kommst und die merken, dass du ganz normal bist, dann bist du einer von denen, dann ist ja auch wieder gut. Und darauf lege ich total Wert. Also ich habe überhaupt gar keinen Bock. Ich finde unseren Bereich, der ist schön und der ist auch interessant, sonst würden wir nicht im Sportjournalismus arbeiten. Aber also ich hätte auch Dachdecker werden können, dann wäre ich genauso glücklich.
Das ist ja schon fast das, was du jetzt zu tun hast, nämlich den Cliffhanger, die Leute zu überzeugen, dran zu bleiben für unseren dritten Teil.
Mein Cliffhanger ist der, dass wir vielleicht über meine Vorliebe für Musik reden, denn das ist ein weites, großes Feld. Was die allerwenigsten wissen, ist, dass ich eigentlich studierte, um Songs zu schreiben und mit meiner Band durchzustarten. Also im Hörsaal sah man mich nicht, aber aus mir ist kein Musiker geworden, sondern eben ein Radiomensch.
Dann fangen wir doch da direkt wieder an, die Musik. Erzähl.
Das ist so, dass ich glaube, es kommt immer wieder runter zu zwei Bands, die ich einfach großartig finde und die alles so zusammenbringen, was ich geil finde an Musik. Das ist zum einen Police und The Cure. Das sind so die Bands, die ich bis heute eigentlich total relevant finde. Also wenn ich ins Auto steige, muss ich ehrlich sagen, ich höre immer noch, ich habe die ja schon tausendmal gehört, aber die ganzen Studioalben von diesen beiden Bands, weil ich finde ja, gute Popmusik ist ja, ja ein Abbild von einem selbst und man kann sein eigenes Leben da hinein projizieren und das hat mich musikalisch immer sehr abgeholt. Und ich habe ja, also meine Mutter ist Schwedin und in Schweden wird sehr viel gesungen und ich habe ja, das wirst du vielleicht nicht wissen, als Sternenjunge im Lucia-Fest beim IKEA in Godorf gesungen. Das war mein erster Job, den ich hatte und habe schwedische Weihnachtslieder gesungen. Und so ging das bei mir überhaupt los mit Stimme. Ich habe immer in Kinderchören gesungen und auch oft diese Solostimme und hatte nie ein Problem damit, fand das völlig normal zu singen. Mein schwedischer Großvater, das ist so eine Erinnerung von mir, saß auch immer an so einem Harmonium, das nannte man Halleluja-Pumpe, kennt man vielleicht aus kleineren Kirchengemeinden, und sang dann da seine schwedischen Lieder und das war immer sehr ergreifend. Und Musik war mir echt immer wichtig. Und so habe ich eben immer gesungen und dann kam irgendwann die Gitarre dazu. Als Kind hatte ich Klavierunterricht, aber dann kam die Gitarre dazu und dann ging es wirklich tatsächlich los, Lieder nachzuspielen. Und ich war dann einmal Austauschschüler in Amerika und das war Ende der 80er Jahre, 89. Und da bekam ich die erste E-Gitarre in die Hand und lernte einen Freund fürs Leben kennen, Chad, mit dem ich immer noch engsten Kontakt habe. Und der war großer Fan von Led Zeppelin. Und Led Zeppelin wiederum hat eines der Lieder geschrieben, dass jeder, ich sag mal, Gitarrenanfänger versucht zu lernen, Stairway to Heaven. Also lernte ich dann in St. Louis, Missouri, Stairway to Heaven spielen. Das fand ich natürlich ganz faszinierend, weil wenn du das kannst, gucken auf einmal auch die Mädels zu und denken, ach, da kann ja einer Gitarre spielen. Und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und dann war es so, dass ja, wir eine Band gegründet haben. Und parallel zum Abi, das ich dann zusammenschraubte und Zivildienst und Studium, hatte ich immer Bands und habe immer Musik gemacht. Und das war eigentlich mein Plan A. Ich dachte, ey, das ist ja gar keine Frage. Ich habe selber auch Songs geschrieben. Und da haben wir eben in Köln und Umland unsere Auftritte gehabt. In Köln, da gab es früher das Underground. Da haben wir ein paar Mal gespielt. Das war so ein Club oder die Ruine oder das Ringfest. Und später ging es sogar in andere Städte. Aber immer, ich sag mal, in diesem Vollamateurbereich. Man wollte nicht wahrhaben, dass keine Plattenfirma irgendwie auf einen aufmerksam wird. Also vielleicht fehlt mir da auch das Talent. Aber die Leidenschaft war da. Musik war eigentlich das Ding. Und da gab es natürlich auch andere Bands, die mich inspiriert haben. Ja? Oder Alben. Ich weiß zum Beispiel Jagged Little Pill, Alanis Morissette war etwas Neues. Oder R.E.M. fand ich, hatte einen sehr guten Sound. Dann gab es gerade in dieser Hamburger Schule, deutsche Bands, Nationalgalerie, die kennt kaum jemand mehr. Das waren tolle Bands, die dann auf einmal wie Pilze aus den Böden schossen und ich war eins mit der Musik- und Kulturszene. Das war so Anfang 20 in meinem Leben. Ja, aber dann war ich natürlich mit 24 oder so weiter. Ich dachte, okay, jetzt bist du fast scheinfrei, jetzt geht's jetzt Richtung Lehramt oder machst du was anderes? Und dann fing die Arbeit tatsächlich als Journalist an. Da ging's so über ins Radio, weil einer meiner Gitarristen später zum Deutschlandfunk ging. Den hört man da jetzt auch immer in den Informationen am Morgen. Dirk Müller wird dir vielleicht was sagen, ist seit Jahren da einer der wichtigen Köpfe im Aktuellen. Und der war früher in meiner Band. Und dann sah ich ihn und er sagte mir, Sven, Radio, da kann man drin arbeiten, das macht echt Spaß. Und der machte sein Volontariat und ging dann seine Wege. Und so wurde Radio auf einmal für mich eine Größe, wo ich dachte, Mensch, der Dirk macht das. Der war ja immer hat ja immer Backing-Vocals gemacht. Ich mache Lead-Vocals, dann kann ich das auch am Mikro. Und dann bin ich irgendwie dann beim Radio gelandet. Und ja, irgendwie hat das eine vielleicht mit dem anderen bedingt was zu tun, aber Musik war definitiv und ist bis heute eine feste Größe in meinem Leben. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Also ich habe immer noch eine Band, wir treffen uns aber nur zwei, dreimal im Jahr, aber wenn ich irgendwie alt und grau bin, dann kann ich mir schon vorstellen, nochmal so ein bisschen in die Richtung zu gehen.
Wie heißt die Band? Und wenn ich jetzt an Straßenfeste denke, da kannst du ja jetzt nicht nur Police spielen, da musst du ja dann nee, auch nee, sicherlich nee. mal...
Ja, also es ist so, ich habe immer selber Songs geschrieben. Also, und das würde, glaube ich, auch so bleiben. Ich würde auch nicht Police covern und wenn überhaupt, dann auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, wir haben in den letzten Jahren einmal im Jahr in irgendeiner Kneipe in Köln dann mal unsere Songs gespielt, aber nie mit großer Ankündigung. Dann saßen da 17 Menschen, denen wir Bescheid gesagt haben und wir haben gespielt und dann war auch wieder gut. Es ist wirklich für den Hausgebrauch, ne? Aber es kann schon sein, dass ich wieder anfange, Musik zu machen. Vielleicht mache ich auch A Cappella in irgendeinem Chor was. Ich habe einen ganz ordentlichen Bariton, glaube ich. Mal sehen. Also du, ich bin jetzt 49. Muss ja was geben, was man mit 65 macht, ne?
Die Band, du hast dich um den Namen der Band gedrückt. Und natürlich stellt sich dann noch die Frage, Texte in Deutsch, in Englisch, in welche Richtung?
Texte in Deutsch. Mal besser, mal schlechter. Das ist, Texten ist ja auch etwas, das ist echt, kann schwierig sein und manchmal ganz leicht. Und die Band, ich würde mal sagen, es ist der Arbeitstitel, heißt Flora 6. Liegt einfach an unserem Proberaum, der da in der Nähe ist, in Köln-Nippes. Und wir haben, uns ist kein Name eingefallen. Und Flora 6 war früher auch eine Kneipe. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Und irgendwie sind wir da bei diesem Namen hängen geblieben. Ob der gut ist, ob der schlecht ist, ist eigentlich egal, weil wir finden sowieso unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Texte Richtung Romantik, Richtung Sozialkritik oder Richtung...
Ja, das finde ich ja oft an The Cure auch so gut. Wenn du in die Texte reintauchst, es lässt alle möglichen Interpretationen zu. Ich würde schon sagen, es sind gefühlige Texte, können auch mal romantisch sein, aber ich finde immer, also das ist wirklich etwas bei Texten, ich finde immer, wenn sie mir... gewisse Dinge offen lassen, dann finde ich sie immer am spannendsten. Ich finde nichts unspannender, als zu sagen, okay, so und so. Und also neuer deutscher Pop holt mich ehrlich gesagt kaum ab. Das hat ja Sting auch gesagt. Ein Text wird dann interessant, wenn du vielleicht eine Dreiecksbeziehung beschreibst und das in ein anderes Bild packst. Dann lässt das ja wieder alle möglichen Interpretationen zu. Mir wird im Deutschen, in der Popmusik, vielleicht bin ich ja auch zu alt, mir wird da viel zu konkret getextet, als müsste man wie so eine Packungsbeilage da absingen. Ich mag immer Texte, die mir, deswegen ist Grönemeyer eigentlich auch ein cooler Texter, weil er sagt ja alles und gar nichts. Aber wenn ich mich irgendwie, wenn ich sein Lied Der Weg höre, dann zieht mich das rein und lässt mir Freiheit und ich kann mein eigenes Leben da reindenken.
Der Unterschied zu Büchern haben wir nochmal der nächste Querverweis Books and Sports mit Romy Völk, Christian Dück und Daniel Kraus. Da haben wir zum Beispiel auch drüber gesprochen, ob ein Buch ein offenes Ende hat oder nicht, gibt es dann nächste Woche Freitag dann zu hören. Bei Büchern ist es ja ein bisschen anders. Hast du einen Text parat? Kannst du uns einen aus der Lameng jetzt nicht singen, sondern ja, vortragen?
Nee, weil das ist ja, irgendwie steht ja in einem Zusammenhang mit Musik. Also das ist so, wenn ich das so vortrage, dann fehlt ein ganz wesentlicher Teil bei diesem Text. Also das würde ich ungern machen.
Du kannst jetzt auch die Gitarre da aus der Schublade holen und...
Ja, da muss ich rüber zur Nationalmannschaft, die haben da ein paar Western-Gitarren rumstehen. Ja.
Übst du denn noch regelmäßig dann oder gibt es so Tage, wo du dich dann hinsetzt und Texte schreibst?
Nee, also zurzeit komme ich da überhaupt nicht zu. Das ist einfach so. Wir haben bei uns zu Hause schon ein Klavier stehen und auch Gitarren. Aber ich ganz ehrlich, also ich komme da einfach zeitlich nicht zu. Das ist so. Das ist brutal, aber es gibt halt immer was zu tun. Das ist so, wir sind so, ja, vielleicht ist es auch diese Phase im Leben mit Kindern in dem Alter, da bleibt nicht viel Zeit derzeit für Müßiggang und ich finde, man braucht einfach die Zeit, um sich hinzusetzen und sich da fallen zu lassen oder mal einfach wieder zu üben. Das wird wiederkommen, da bin ich mir sicher.
Dann probiere ich es jetzt nochmal nur andersrum. Eine Textzeile reicht mir ja schon.
Okay, nenn es Anfang ohne Ende, nenn es Weitblick ohne Blende, nenn es doch so, wie es ist zu wenig. Hier fehlen nicht Teile, hier fehlen nicht Stücke, hier fehlt gleich die ganze Brücke. Nenn es so, wie es ist zu wenig. Das ist ein Text, den habe ich geschrieben über einen schlechten Text. Und Das war ein Song, der mir immer viel Spaß gemacht hat, dass Dinge nicht ausreichten unbedingt. Das war die Idee von zu wenig. Ist ein cooles, punkiges Stück, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
Dann sind wir mal gespannt, ob wir das dann mal irgendwann hören. Meine Kindheitserinnerungen sind natürlich, wenn ich jetzt an WDR 2 Samstagsnachmittag denke, eher gruselig. Das war dann James Last, der ABBA interpretiert hat. Wie oft trifft es jetzt deinen Musikgeschmack?
Ich sag mal, das ist Teil des Gesamtsoundtracks, des Gesamtgebildes Samstagnachmittag. Also Musikfarbe ist ja ein ganz großes, weites Feld. Wir haben ja schon über Musik gesprochen und dann kannst du ja erahnen, ich sag mal, soziokulturell, aus welcher Richtung ich da komme. Und ich bin auch sehr offen für, was weiß ich, ich höre auch Motorhead, aber genauso Benny Anderson mit Klavierweisen. Also ich bin völlig breit aufgestellt und die Musikphilosophie und die Musikausrichtung einer Populärwelle, egal ob jetzt WDR 2, NDR 2, SWR 3, die orientiert sich einfach an dem Mainstream oder an dem, was eben gut funktioniert und dass das nicht unbedingt immer meinen ganz persönlichen Geschmack trifft. Das kommt hier und da sicherlich irgendwie vor. Es spielt aber für mich auch keine große Rolle, weil ich mich da in der Beziehung, was Musik betrifft, auch nicht so wichtig nehme. Ich sage mir, da gibt es wirklich, das ist eine Wissenschaft für sich und da gibt es eine Musikredaktion, die das so zusammenstellt und das ist deren Kompetenz und da verlasse ich mich voll drauf. Und dann ist das für mich völlig in Ordnung, dann ist das Sendung.
Wenn wir kurz nach vorne schauen auf die neue Saison, die ARD hat noch mehr Rechte, kannst du uns hier schon verraten, wie dann so ein Samstagnachmittag aussieht oder sieht der im Internet anders aus als im Radio?
Das kann ich dir wirklich ganz konkret nicht sagen, weil ich da in diese Planungen nicht in der Form involviert bin. Ich bin ja Moderator der, ich sag mal, Liga-Live-Sendung, wie man sie kennt und wie sie auch weitergeführt wird. Und in der Tat, es gibt ja ein zusätzliches Audiopaket, das die ARD jetzt bespielen kann. Und so viel kann ich schon mal versprechen, es wird Fußball ohne Punkt und Komma geben, auf diversen Audio-Ausspielwegen, aber en Detail wird das sicherlich dann released, wenn die Planungen abgeschlossen sind. Auf WDR 2 wird sich, das ist mein Versprechen, in der nächsten Rechteperiode nicht signifikant etwas ändern.
Wenn du mit 65 was anderes machen willst, heißt das so lange noch Liga Live?
Ja, warum nicht? Also du, ich hätte mir mit 30 auch nicht vorstellen können, dass ich mit 49 immer noch Liga Live moderiere. Und das Irre ist, dass ich, glaube ich, mittlerweile Liga Live länger moderiere als seinerzeit Kurt Brumme, Tore, Punkte, Meisterschaft. Und danach kam mir Dietmar Schott. Ich bin also der dritte Moderator, der diese Sendung moderiert. Und ich liebe die. Ich weiß nicht, also ich hoffe, man hört das auch. Und ich sehe das jetzt einfach von rechte Periode zu rechte Periode. Wenn ich irgendwann mit 65 sage, vielen Dank, war mir eine Ehre, dann ist das wirklich von Herzen so gemeint. Und also diese Sendung liebe ich wirklich. Also da möchte ich dir gar nicht irgendwie auf einer Zeitachse sagen, ja, bis hierhin und dann nicht mehr weiter. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mal irgendwie meine Kartoffeln in Schweden in einem kleinen Häuschen selber anbaue und sag, komm, ich lasse das Handy heute mal aus. Das wird auch kommen in meinem Leben, aber das dauert noch ein bisschen.
Jetzt haben wir es schon dreimal gehört, 49. Das war bei mir die 29. Da habe ich schon angefangen zu kriseln und zu hadern mit dem Älterwerden. ja.
Das ist die Quarterlife-Crisis.
Ja, stehe ich auch zu. Das ist ja so ein Bruch. Und du hast es ja jetzt auch schon drei oder vier Mal gesagt, eben mit der 49. Ist das so ein Sprung, der dich beschäftigt, wenn du nächstes Jahr 50 wirst und ich eingeladen bin und wir riesig feiern dürfen endlich und du auf
so,
der Bühne da, stehst.
Darauf lege ich mal Wert. Ja, wir haben uns vor anderthalb Jahren mal irgendwie im Karneval getroffen. Ja. Irgendwie, und da war alles noch echt komplett anders, muss man sagen. Nee, ich habe jetzt, also mit der 50, frag mich mal, wenn es soweit ist, ob ich damit ein Problem habe. Das ändert sich. Ich finde, mit 30 ist das Thema Endlichkeit, nicht so wie mit 50, wenn die eigenen Eltern alt werden und auch rechts und links natürlich es zum Teil Leute schon nicht mehr gibt und so. Ich finde, das ändert sich. Aber es gibt auch viele Dinge, die schön sind. Ich finde, man springt vielleicht mit dem, in dem Alter nicht mehr über jedes Stöckchen und lässt sich schnell verrückt machen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Nö, also ich bin total gerne 49 und werde auch total gerne 50 sein. Aber ich finde das Leben halt sehr herausfordernd. Das war mit 25 auf andere Weise herausfordernd. Wie schaffe ich meine Prüfung, wenn ich jeden Abend in Köln abends unterwegs bin? Das waren so die Herausforderungen. Und da hat man natürlich sich gar nicht die Gedanken gemacht, die man jetzt, wenn man vielleicht Kinder hat oder in dem Alter angekommen ist, macht. Nö, also ich hadere nicht mit dem Alter. Aber es ist auf jeden Fall eine Feststellung, dass sich Dinge dann ändern, das ist klar.
Also der 50. wird gefeiert?
Also ich habe entweder gar nicht gefeiert oder eine Riesenparty. Und da schwebt mir schon was Großes vor. Also da will ich mal also richtig wieder Gas geben. Und das definitiv. Also ich tanze gerne auf Ruinen.
Wie geht jetzt die Phase für, ist Schluss für dich, wenn die Deutschen rausfliegen?
Nein, wenn die Deutschen rausfliegen, aber das, ich hoffe natürlich, dass sie lange, 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 lange dabei bleiben. Bei mir geht's weiter bis tatsächlich zum Turnierende, weil selbst wenn die Deutschen, was nicht passieren wird, ausscheiden sollten, geht natürlich Berichterstattung auch weiter. Na, dann begleitet man vielleicht die Italiener, die mich ja hier begeistern, so wie alle anderen auch, oder die Franzosen oder die Belgier oder wen auch immer, vielleicht ja die Österreicher, wer weiß. Und da gibt's ja nach wie vor Themen, aber dann wird es natürlich abflachen. Also das ist auch klar, mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft würde die Aufmerksamkeit runtergehen, da würde man das dann anpassen, aber ich bin auf jeden Fall bis zum Ende dabei.
Dann viel Spaß. Ich habe jetzt gerade vor mir, wie du auf der Bühne stehst und für mich die italienische Nationalhymne schmetterst. Das stelle ich mir jetzt nach unserem Gespräch ziemlich herausragend vor.
Woher weißt du, was ich heute Morgen in der Dusche gemacht habe?
Ja, guck mal. Das ist aber auch eine zu schöne Hymne. Ich bin an dieser Stelle immer, ich weiß, du hast ja noch nicht gehört und das ist ja auch das Schöne, kannst du immer noch überraschen, jetzt gerade so am Anfang die Gäste, weil ich bin jetzt raus und der Schlusssatz, der gehört immer, anders als jetzt in dem Zeitpodcast, den du genannt hast, ist es bei mir so, dass die Gäste am Ende das sagen, entweder was ich sie nicht gefragt habe, was ihnen am Herzen liegt oder was der Teufel was. Ich bin raus, sag danke Sven Pistor und tschüss und du.
Habe ich letztens auf einer Bank gesehen, auf der ich gesessen habe, da stand der Spruch, der kommt glaube ich von Bertolt Brecht, dass manchmal, abhängig von den Hindernissen, der krumme Weg der schnellste ist. Ich finde, das ist ein schönes Motto im Leben.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.